Zunächst wollte ich den Vortrag, Sie sehen, Wolfgang Klafke, ich habe es ihm gewidmet und ich stelle eben die Frage, ist er tatsächlich Diskursorientierung für den Sachunterricht oder soll er es erst sein? Meine Vorbemerkung, klar, mein Erkenntnisinteresse ist Klafke differenziert in seinem Wirken für die Sachunterrichtsdidaktik hier zu analysieren und dazu mache ich eine Gliederung mit 6 Punkten. Erstens seine Meilensteine, die er festgelegt hat. Er war der Redner in der Gründungsversammlung, als die Gesellschaft für Didaktik des Sachunterrichts 1992 sich bildete. Dann will ich, bin ja schließlich Klafke-Schülerin, historisch die Geschichte des Sachunterrichts ein wenig aufrollen und dabei zeigen, wer meines Erachtens der Vater von Klafke ist in der Sachunterrichtsgeschichte. Dann, was Klafke im Grundschulprojekt geleistet hat, zum Schluss die neuere Diskursgeschichte, die eher eine Tragödiengeschichte ist und dann das traurigste Kapitel des Vortrags, kategoriale Bildung im Sachunterricht hat heutzutage keine Konjunktur. Und dann kommt aber noch das, ich bin ja immer optimistisch, das Hoffnungsschimmerkapitel. Ja, seine Meilensteine ganz kurz kann man zusammenfassend auch im Internet lesen, in seiner Gründungsrede zur Didaktik des Sachunterrichts. Kein Fach hat die Schlüsselprobleme so nötig wie die Didaktik des Sachunterrichts, die ein derart weites Feld hat, mit derart vielen Fachdisziplinen, mit derart vielen Inhalten, mit derart vielen Möglichkeiten. Da muss eine inhaltliche Konzentration sein und das hat Klafke ganz besonders betont. Dann, und da ist eine Antwort auf die ersten Reden heute von Herrn Plöger, er hat für den Sachunterricht tatsächlich gesagt, dass er ein zweidimensionales Modell sieht, dass die Schlüsselprobleme sozusagen die Säulen sind und quer zu diesen Säulen soll sozusagen die Entfaltung der Persönlichkeit erfolgen. Ja, ganz wichtig hat er auch da schon betont, dass es nicht darum geht, kategoriale Bildung sozusagen methodisch zu verkürzen, sondern es kommt auch auf die Schlüsselprobleminhalte an. Dann, das war nicht explizit, aber implizit in seinem Vortrag, differenziertes Abwägen wissenschaftstheoretischer Reflexivität. Und dann, was auch in der Sachunterrichtsdidaktik und in vielen erziehungswissenschaftlichen Subdisziplinen fehlt, ein dialektisches Theorie-Praxis-Verständnis. Dazu werde ich einen nicht ganz so gut hörbaren Videoclip von Klafke selbst zu Wort kommen lassen. Und dann die politische Orientierung, Solidarität, Selbst- und Mitbestimmungsfähigkeit. Ja, das sind seine Meilensteine, die er gesetzt hat. Und ich will im Laufe des Vortrags zeigen, wie diese Meilensteine eigentlich immer nur zitiert werden, wenn sie überhaupt zitiert werden, aber sie werden sehr häufig zitiert. Man könnte einen Zitierkanon machen. Klafke wird in der Fachgesellschaft in fast jedem Artikel zitiert, aber in fast jedem Artikel nicht verstanden. So, da ist er nochmal persönlich mit seiner freundlichen, zugewandten Art, mit seinem Lächeln, dass es ihm sicherlich leicht machte, auch schwere Situationen zu verstehen und zu ertragen. Und das war der erste Satz oder der erste Inhaltsbereich, die Selbstbestimmung, Mitbestimmung und Solidaritätsfähigkeit, das wollte er dem Sachunterricht auf den Weg geben. Und gleichzeitig war er letztlich ein sehr früher Inklusionspädagoge, dass er nämlich die Menschen an ihren Fähigkeiten insgesamt entfalten für das bildungspolitische Ziel erachtete. Die Schlüsselprobleme hat er immer unterschiedlich kategorisiert. Er hat sie ja immer auch diskursfähig gehalten. Lehrerinnen sollten auch sagen, was sozusagen aktuell das Wichtige ist. Hier die meiste Zeit zwischen 1992 und 2002 hat er diese Sechser-Reihenfolge gehabt mit Schlüsselproblemen. Ja, und jetzt hoffe ich, dass ich das geregelt kriege, dass dein Film läuft. Bitte alle. Der Falk. Wohin ging es? Jetzt.
Ja, da. Einen permanenten Bezug zu praktischen Problemen hat und sich nicht abhängt von der reine, vermeintlich reine Theorie, die es sowieso nicht gibt nach meiner Überzeugung und von Inhalten.
Ja, also genau das war die wesentliche Aussage, dass Klafki niemals die Praxis sozusagen als niedere, sondern als Orientierungsebene für sein didaktisches Denken gesehen hatte. Und es wurde ja heute schon erwähnt an den Beispielen zur didaktischen Analyse, aber auch in seinen allgemeinen Aussagen. Und das heißt, gesellschaftlich relevante Schlüsselprobleme sollten im Mittelpunkt stehen. Selbst- und Mitbestimmung, ein dialektisches Theorie-Praxis-Verhältnis. Das war das, was er als Erbschaft der Sachunterrichtsgesellschaft auf den Weg gegeben hatte. Aber diese Meilensteine sind nicht ansatzweise in die Tat umgesetzt worden. Ich werde das in den einzelnen Abschnitten noch zeigen, aber ein Beispiel schon mal. Klafki wollte zum Beispiel, dass die ethische Dimension, ganz wichtig als Persönlichkeitsdimension, gerade in einer komplexen Welt entfaltet wird. Wir haben in einem Projekt die gesamten, nach den neuen Kernpunkten, nach den kompetenzorientierten Kerncurricula zugelassenen Sachunterrichtsbücher analysiert und haben alle Aufgaben analysiert. Welche Fähigkeiten werden dort entfaltet? 0,0% ethische Beurteilungsfähigkeit in allen modernen, in Niedersachsen zugelassenen Sachunterrichtsbüchern. Das wird in anderen Bundesländern ähnlich sein. Das heißt, hier ein ganz klares Beispiel. Das, was Klafki gedacht hat, sozusagen vieldimensional die Persönlichkeiten entfalten im Sachunterricht, wird nicht mal in den Büchern gewünscht, geschweige denn, dass es bei den Kindern ankommt. Ja, und das nächste ist, Klafki wird nicht verstanden. Es gibt gutwillige Leute, wie mein Doktorand Detlef Pech, der in der Zeitschrift Widerstreit Sachunterricht die Reihe aufgebaut hat, Archäologie des Sachunterrichts, wo alte, wichtige Schriften genommen werden und die Fachkollegen dazu dann Stellung nehmen sollen. Und das wird auch online veröffentlicht, kann man sehen. Und da wurde dann eben als erste Archäologiefrage des Sachunterrichts die Rede von Klafki genommen, von 1992. Und ich habe gesehen, was die Leute gesagt haben dazu. Das wird in der Schriftfassung noch ausführlicher sein. Ich bringe hier nur ein paar Beispiele. Auch, ich habe nur Kollegen genommen, die auch in Vorstandspositionen in unserer Fachgesellschaft sind, nicht irgendwelche Leute, die nur randständig in der Gesellschaft sich bewegen. Und Löffler sagt zum Beispiel, dass bei Klafki die gesellschaftlichen Inhaltsdimensionierungen so fern sind, dass die Inhalte des Sachunterrichts nicht vorkommen. Das heißt, er hat ein Verständnis zum Inhalten gehört, Hebelgesetz oder dies und das und jene physikalische Sache. Und er versteht nicht, was Klafki meint, wenn man ein Schlüsselproblem hat, Technikfolgen oder Schlüsselproblem, die Umweltfrage oder Krieg und Frieden, dass da natürlich in diesen allgemeinen Orientierungen auch viele wesentliche Probleme und Inhalte hineingehören. Also nach seiner Meinung fehlte das Thema Hausbau, Thermometer, Wärmeempfinden, Wetter und Klima. Das heißt, Richtliniendenken, was man definiert, was man schreibt als Thema, kann verordnet werden, unterrichtet werden und angeblich kommt es dann ja auch bei den Kindern an. Ja. Zweites Beispiel, Klafki wird nicht verstanden. Die Frage, wie integrationsfähig seine Schlüsselprobleme für naturwissenschaftliche Inhalte und Themen sind. wird sozusagen, die Schlüsselprobleme werden dann sozusagen rein gesellschaftlich gesehen, ohne zu verstehen, wie viel auch Naturwissenschaftliches drin ist, wenn man über die Umweltfrage redet und so weiter. Das heißt, von einem heimlichen Lehrplan im Kopf, dass man aus lauter Fachstückchen den Sachunterricht macht, wird Klafki bewertet und wird dann gesagt, hat er nicht geschafft, den Sachunterricht zu erklären mit seinen Schlüsselproblemen. Das heißt, es wird auch explizit, nicht nur implizit, Klafki beiseite geschoben und nicht verstanden, sondern eben auch explizit, wenn man sich direkt mit seinem Artikel auseinandersetzt. Ja, dann wollte ich jetzt, das war zu den Meilensteinen und sozusagen zu dem Tragikergebnis, seine Meilensteine werden dauernd zitiert, aber eben falsch verstanden und nicht verstanden. Jetzt gehe ich zur Geschichte des Sachunterrichts und will Klafki da in der Geschichte verorten. Die vielen Etappen von den Realien bei Comenius, Anschauungspädagogik und so weiter brauche ich hier nicht im Einzelnen zu erklären. Aber wir sehen hier aus dem Orbis Pictus von Comenius nichts anderes als materiale Bildung. Kategoriale Bildung war in der Gründungszeit, der wird als der Gründer des Sachunterrichts angesehen. Ich bin der Meinung, Andreas Reier war das, der in Gotha, beim Gotha Schulmethodus, ein Lehrbuch für Lehrer geschrieben hat und da auch mehr weltliche Sachen gebracht hat, wie Heilkräuter und ähnliches. Aber beide materiale Bildung. Ist klar, historisch zu verstehen. Denn die nächste Etappe, die ich für Klafki für viel interessanter halte, ist nämlich Diesterweg. Diesterweg war der Vorgänger des heutigen Sachunterrichts, der erstens einen politischen Anspruch hatte. Nicht ohne Grund wurde er zur Zeit der Stielschen Regulative auch aus dem Seminar geschmissen und es war verboten, seine Schriften zu zitieren und so weiter und so fort. Aber Diesterweg hatte mehrere Elemente von Klafki sozusagen schon vorweggenommen, nämlich das eigenständige sich mit einer Sache befassen, diese Selbsttätigkeit, wie man hier bei dem, der Künstler hat das wirklich super gut gelesen, ich weiß gar nicht, wie ein Künstler so toll Erziehungswissenschaft in ein Denkmal bringen kann, das ist in Berlin nahe dem Dom, das eine Kind sitzt wirklich nachdenklich da und guckt bei dem Gürteltier, was es da beobachten kann und ähnliches mehr. Verschiedenartige, interessante Objekte, also Anschauungspädagogik und es ist sozusagen das lernende Subjekt mit einbezogen in den Unterricht. Ich würde sagen, von der Geschichte des Sachunterrichts war, obgleich Klafki eigentlich so gar nicht so ein Diesterweg-Fan war, er hat andere Schleiermacher oder andere viel mehr zitiert und bearbeitet, aber nach meiner Deutung ist eigentlich Diesterweg der erste, der schon mal so an dieses Fach herangegangen ist, wie später Klafki viel differenzierter. Und, was ganz wichtig war, Diesterweg hatte Weltkunde verlangt, nicht mehr Heimatkunde. Und genau das ist das, was Klafki mit den Schlüsselproblemen auch wollte. Nicht klein-klein im Dorf und unfähig, die Welt zu verstehen, sondern orientierend die Welt zu begreifen und in die Weite gehen. Und jedes Kind ist es wert, die Welt zu verstehen. Also von daher denke ich, Diesterweg war sein geistiger Vater oder Großvater, Urgroßvater. Und das kann man noch weiter sehen. Diesterweg war seiner Zeit völlig voraus und wurde überhaupt nicht rezipiert, aber rezipiert wurde Eduard Spranger. 1923 hat er eine Rede zum Bildungswert der Heimatkunde gehalten, die massenhaft schon in der Weimarer Zeit, eigentlich eine demokratische Zeit, reformpädagogische Zeit, aber Realität war, dass das konservative Gedanken und Denken von Spranger eine Rolle spielte. Und nur ein paar Zitate, um das zu belegen: Heimat ist erlebbare und erlebte Totalverbundenheit mit dem Boden. Ich habe das Zitat übrigens gar nicht, ich lese natürlich auch das Original von 23, aber ich habe das hier rausgenommen aus dem Reprint beim Reklamverlag von 1952. Die gesamte Sachunterrichts- oder Heimatkundegeschichte nach 1945 basierte auf Sprange, und ich habe, glaube ich, die 57. Auflage. Reklam hat nicht solche kleinen Auflagen wie die heutigen Pädagogikverlage, sondern das waren Massen. Gelesene Sachen. Nach 1945 war das die Orientierung. Und noch schlimmer, es gibt noch immer ein Rittertum des Mannes, ein Aufrechtstehen in mannigfache Anfechtungen von Fremden und mit Volksgenossen, eine Rechtschaffenheit, die sich als Tapferkeit erweist. Immer noch ist es die Sache des Mannes, den eigenen Lebensraum zu verteidigen. Das war pädagogische Orientierung. Und jetzt kommt es wieder. Klafki war Lehrer in Lindhorst. Ja, habe ich euch geschickt mal. Und hat in Lindhorst und in Lüdersfeld Kinder bis zum achten Schuljahr unterrichtet. Und ich habe zu seinem, glaube 80. Geburtstag oder 75. Geburtstag Recherchen gemacht und habe ungefähr 20 Schülerinnen und Schüler aus dieser Zeit befragt. Wie war der Klafki denn als Lehrer? Was können Sie noch erinnern? Was war damals los? Und kann man nachlesen in der Grundschule, in der Druckfassung werde ich die Literaturangaben geben. Hier nur zwei Zitate. Er war ganz revolutionär. Zuerst hat er die Schulbänke umgestellt in Kreis und Gruppen. Er saß irgendwo zwischen den Kindern. Es gab kein Pult. Das habe ich von über 90% der Schülerinnen und Schüler gehört. Das ist also sozusagen das ganz besonders Auffällige, was Sie... Und das Nächste, eben, dem ging es auch nicht gut in dieser Schule. Er hatte nämlich den Hauptlehrer in der Nachbarklasse, der wusste die Bibel auswendig und hat immer Adolf Hitler gehorsam verlangt. Klafki war ganz anders. Er saß in der Runde in der Klasse und diskutierte über Dinge, wie sie sind. Ich kann noch viel erzählen. Klafki hat auch nachmittags Fußball gespielt, sich mit den Schülerinnen und Schülern auseinandergesetzt. Es gab da ein Verhaltensflippi in der Schule Lüdersfeld, und mit diesem Verhaltensflippi hat er sich auch immer noch besonders zusammengesetzt, sozusagen pädagogisches Verhältnis entwickelt und gefördert. Ja, sozusagen in einer Klafki war eben schon als Lehrer im Gegenzug zu seiner Zeit. Die Mehrheit hat damals Spranger gelesen und Spranger zitiert und im Herzen mit sich geführt. Klafki war ein demokratischer Lehrer von Grund auf. Ja, aber was hat es gebracht? Die heutigen Praxismaterialien fallen auch hinter den Anspruch Diesterweg zurück. Ich will jetzt ein paar Beispiele aus dem Internet zeigen. Sie sind banal und unkritisch, fördern rezeptives Denken und lassen keinen Raum für Nachdenklichkeit. Und dazu bringe ich hier so Internetbeispiele, die so schön mit der Navigation aussehen, dass man vorwärts klicken kann und nachmachen. Aber nichts wie bei Diesterweg, das Kind überlegt selbst, was ist das, was sehe ich, was denke ich darüber, sondern es wird eine Erklärung als Text gegeben, und damit hat jede Nachdenklichkeit, jedes Lernen, jedes Denken ihre Grenzen. No. Hier beißt wenigstens das Kind noch in den Apfel, aber es wird nicht das Kind dazu aufgefordert, darüber nachzudenken, sondern es wird alles erklärt, alles gesagt, keinerlei eigenständige, selbstständige Recherche. Das genau wollte Klafki nie, hat er auch nie nötig gehabt zu praktizieren, aber ist gerade mit den neuen Medien besonders viel in der Realität zu finden. Es gibt schöne Normen. Die EU-Kommission hat sich auch schon die Finger wund geschrieben, beziehungsweise man hat es geschafft, dass die EU-Kommission unterzeichnete, dass das deren eigener Text ist. Waren natürlich die Berater, die das gemacht haben. Aber trotzdem auf Neugier, auf Untersuchen und Interesse orientiert. Es gibt sozusagen für den Sachunterricht schöne Sonntagsreden. Aber die Realität, wenn man sich die Materialien anguckt, sind grauenvoll. Das jetzt zur Geschichte. Nun komme ich zum Marburger Grundschulprojekt. Und in diesem richtig großen Projekt sind auch einige ganz wichtige Projekte oder Produkte, wie man das damals nannte, erfolgt. Wie einer zum Räuber wurde, Schule kritisch betrachten, Geschichte des Bruchers. Das waren Beispiele kategorialer Bildung. Und ich habe es nicht geschafft, in der Marburger Uni-Bibliothek diese Dinge zu beschaffen, weil sie sozusagen unbeschaffbar waren. Die waren nur in ganz kleiner Auflage veröffentlicht und sind nur in wenigen Bibliotheken als Schätze zu finden. Und ich will ein Beispiel aus dem Marburger Grundschulprojekt bringen, weil das dann mit unserer gemeinsamen Schule was zu tun hat. Der Kinderbuchklassiker Die Häschenschule wurde dort im Marburger Grundschulprojekt ideologiekritisch untersucht. Und dann haben die Kinder ihre eigene Meinung gesagt, wie Schule sein müsste. Und es wurde dann auch zum Beispiel am Schluss ein Zeugnisschreiben für die Lehrer gemacht, dass die Kinder Kategorien entwarfen, was sind für Fächer, für Lehrer wichtig und dass sie nicht selber nur Zeugnisse kriegten, sondern hier sieht man dieses Häschenschule, dieses autoritäre Muster der Lehrer und der kleine Hase und das sind dann immer angeblich lustige Verse und im Marburger Grundschulprojekt wurden dann mit Bilder überlegen und mit kleinen wie haben wir das erlebt, wurde sozusagen dieses Kinderbuch ideologiekritisch analysiert. Na, und auch, dass die Reime eben so, Kinder, spricht die Mutter Hase, putzt euch noch einmal die Nase mit dem Kohlblatttaschentuch, nehmt nun Tafelstift und Buch, wie sozusagen da die Einordnung in schulischen Verhaltensnormen stattfindet. Ja. Ich werde gleich zum Schluss dieses Abschnitts nochmal auf das Marburger Grundschulprojekt eingehen, will jetzt das Konkurrenzprojekt nochmal nennen. Es gab nämlich zur gleichen Zeit auch von der VW-Stiftung gefördert in Reutlingen ebenfalls ein Projekt. Die haben sich auch tolle Gedanken gemacht zum mehrperspektivischen Sachunterricht. Und das sieht toll aus, nach verschiedenen Perspektiven, institutionalisiert, wissensbezogen und persönliche Erlebnisse, körpersprachliche Perspektive. Die Theoriebände sind grandios, aber im Gegensatz zum Marburger Grundschulprojekt ist die Praxis ein einfacher Graus. Das heißt, es wird hier zum Thema TÜV fürs erste Schuljahr, das ist das Material fürs erste Schuljahr, Fahrzeugzustand, Schäden und so weiter, Fahreraktivitäten, Symbole, weil nicht alle lesen können, Fahrbahnzustand und Wetter, dass man alles in allen Bedingungen und Fahrgeschwindigkeit, ja, völlig an der Praxis vorbei, während sozusagen die Häschenschule, da hat man über seine eigene Schule geredet und verglichen mit dem Buch und herausgefunden, wie man es wirklich machen kann. Ja, ein Riesenplan an Inhalten, alles klingt toll, aber alle hochabstrakt. Ja, und jetzt komme ich wieder zu meinem eigenen Bild aus der Fuldatalschule. Ich habe mit den Kindern auch, nachdem wir die Häschenschule und Zeugnis für Lehrerinnen und so weiter gemacht hatten, überlegt, wie können wir in der Schule was ändern und das Schlimmste war eben in den Toiletten passierte dann Jungs die Mädchenspiel und die wurden mit Toilettenpapierrollen beworfen und dann haben wir überlegt, wie können wir die Situation ändern und haben dann diese Aktion gemacht, das Toilettenhaus nach einer schönen Landschaft, die sich die Kinder träumen, zu machen und haben dann das durchgezogen und es wurden Berechnungen gemacht, Farbe, wie viel musste gekauft werden und was nicht alles. Jedenfalls diese Hauptschulklasse, die ich damals hatte, hatte ich auch bei meiner Lebenszeitverbeamtung und der Schulrat, der 20 Jahre im Dienst war, sagte, er hatte noch nie in seinem Leben so eine intelligente Hauptschulklasse erlebt. Und ich denke, das lag daran, dass ich konsequent anspruchsvollen Schlüsselproblemunterricht gemacht habe und nicht so ein Firlefanz mit Arbeitsblättern. Aber die Rezeptionsgeschichte ist mager, die Produkte sind nicht zu kriegen. Aber eigentlich ist das weiter gewesen aus den 70er Jahren als das, was man heutzutage auf dem Sachunterrichtsmarkt kaufen kann. Das war wirklich kategoriale Bildung und sehr reflektiert für Lehrerinnen und Lehrer. Ja. Ja, und ich finde, er hat recht, etwas traurig und nachdenklich zu gucken, wenn er seine Berufsbiografie bedenkt, dass so viel Wichtiges und Wertvolles entwickelt wurde und so wenig in die Tat umgesetzt. Jetzt mache ich die neuere Diskursgeschichte. Wie viel Zeit habe ich noch?
Nee, wir müssen jetzt länger.
Ja. Die neuere Diskursgeschichte, also entweder formale Bildung, banales Lernen oder zwar politischer Anspruch, aber abstrakt über die Kinder hinweg, wenig auf die Praxis bezogen. Sicherlich gibt es einige produktive Einzelvorschläge, also etwa gerade im naturwissenschaftlichen Bereich einige, die sich sozusagen auf Wagenschein bezogen haben. Aber es hat sich nicht generell als Diskurs durchgesetzt. Jetzt will ich das jetzt mal rüber klicken. Ja, ein Beispiel nämlich. Ich habe neben vielen anderen Büchern auch die Bände, 6 Bände Basiswissen Sachunterricht gemacht. Und diesen Band, die Welt als Ausgangspunkt des Sachunterrichts, haben wir mit Wolfgang Klafki noch zusammen formuliert, 2004. Er hat Zeile für Zeile durchgeguckt, ob wir ihn sozusagen richtig verstanden haben. Das ist der Schlüsselproblemband, der 6. Und andere Lernvoraussetzungen, Lernmethoden und sowas alles. Der 6. Band ist der Ladenhüter. Ich kann das sozusagen in meinem Bereich sehen, dass wer bei anderen sozusagen wieder eine neue Auflage, Verlag ruft an und so weiter, das Buch geht weiter. Genau der wichtigste Punkt, die Welt als Ausgangspunkt des Sachunterrichts mit der Einleitung, und bei Google Scholar habe ich gesehen, der Artikel, den wir mit Wolfgang Klafki geschrieben haben, ist 0 Mal jemals zitiert worden. Ja. Ja, aber, ja, Rezeption gleich 0. Jetzt, was ist tatsächlich in der Sachunterrichtsgesellschaft anstelle kategorialer Bildung neu aufgelegt mit die sozialwissenschaftliche Perspektive konkret, die historische Perspektive konkret, die geografische Perspektive konkret, die Naturwissenschaft, das heißt, es finden wieder Fächer statt. Und der Sachunterricht wird nach Fachdenke und nicht als Bildungsauftrag integrativ, was wirklich eine Rolle spielen soll. Ja. Es sind also banale bildungsferne Inhalte. Das Schlimmste habe ich jetzt gerade im August gesehen. Das neue Heft Weltwissen Sachunterricht. Ein super tolles Unterrichtsbeispiel. Es werden Laugenbrezeln gemacht und die Kinder lernen im Sachunterricht Salz drauf zu streuen, zum Thema Salz. Ja, um nur zu zeigen, wie verkommen sozusagen dieser gesamte Markt, der auch durch Publikationen vorangetrieben wird, läuft. Und dieselbe Person, die diesen Artikel zu verantworten hat mit dem Salz drüber streuen, hat bei der Tagung letztens gesagt, ja, Klafki ist unser großes Orientierungsbeispiel für den Sachunterricht. Null an aber. Ich komme jetzt, den Klafki nochmal hören. Ja.
Hinter diesem Arzt gefunden habe, daraus habe ich selbst gelernt, das hat natürlich für mich auch in meiner persönlichen Entwicklung eine hohe Bedeutung gehabt und wird es weiterhin haben.
Ja, Klafki immer selbstreflexiv und argumentierend. Ich denke, der war einfach zu klug und seiner Zeit voraus, aber seiner Zeit voraus, auch dieser Weg hat sozusagen später wieder Adepten gefunden. Das dauert einfach längere Zeit, bis gute Sachen sich in der Realität umsetzen. Und Jetzt kommt der Hoffnungsschimmer, hier sind unsere Winterberger Doktorandinnen, Doktoranden und viele von ihnen haben auch wieder Doktorandinnen und Doktoranden und es geht da nicht nur darum, die Welt positiv zu erleben, wie wir das in den wunderschönen Wanderungen gemacht haben, sondern die bildungstheoretische Didaktik ist nicht zu Ende. Wir haben alle wieder Doktorenkelinnen und Doktorenkel hervorgebracht. Ich will hier nur eine von mir kurz erwähnen, die jetzt in der pädagogischen Rundschau, weil ihr das plötzlich wichtig war, einen bildungstheoretischen Artikel geschrieben hat, Sachunterricht bildungstheoretisch fundieren. Also es fängt in der Theoriearbeit an, plötzlich, dass die Enkel auch weiter. Dann ein Forschungsprojekt, was wir hatten, didaktische Rekonstruktion, wo es immer darum ging, Inhalte untersuchen, Kindervorstellungen, die Sache, die Kindervorstellung und dann die Didaktik. Ja. Ja, gut, das ist das Modell. Und jetzt mein End. Klafki bleibt Orientierung für den zukünftigen Sachunterricht, nur die Zeit war bisher noch nicht so weit, aber es fangen Impulse an, dass er mehr rezipiert wird. Und ich schreibe hier, es wird noch Jahrzehnte dauern, aber eine gesellschaftlich relevante, die Kinder stärkende, an den Problemen der Welt orientierte Sachunterrichtsdidaktik ist notwendig und wird sich einmal im wissenschaftlichen Diskurs durchsetzen.